DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
American Giant makes great clothing, T-shirts, jeans, and more right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Heute bei uns zu Gast ist der Mann, der Thüringen in eine der schwersten Regierungskrisen überhaupt stürzte. Im Februar 2020 wurde er mit Stimmen der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt. Während die AfD jubelte, waren die anderen Parteien und auch die eigene Bundespartei eigentlich bestürzt. Immer wieder war von einem Dammbruch die Rede.
Trotz dieses Skandals will er wieder als Spitzenkandidat der Liberalen nach der Landtagswahl am 1. September ins Parlament einziehen und tourt dafür auch mit provokanten Wahlplakaten durchs Land. Mit uns spricht er heute über schlechte Umfragewerte, Bürokratieabbau, das Verhältnis zur Bundes-FDP und vieles mehr. Wir, das sind meine Kollegin Elena Vogel und ich, Elmar Otto, Reporter bei den Thüringer Funke-Titeln. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Reden wir über Thüringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen, Thomas Kemmerich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und das fordert natürlich meinen Widerspruch heraus. Ja, ich bin am 5. Februar 2020 gewählt worden mit einer Stimme mehr als mein Mitbewerber. Und die Reaktionen waren vielfältig. Aber die Regierungskrise war ein Zusammenwirken von vielerlei Dingen. Vielleicht auch ein Blumenstrauß vor meinen Füßen, ein Anruf der Kanzlerin von außen und eben kein entspannter Umgang mit einem demokratischen Ergebnis. Die Verfassung sieht dann vor konstruktives Misstrauensvotum und vielleicht auch Zusammenarbeit auf diesen Ebenen, die ist ja auch von anderen eingefordert worden. Mir wurde sie nicht zuteil, aber das ist die Geschichte vom 5. Februar 2020. Schauen wir in die Zukunft.
Danke. Aber in Turbulenzen haben Sie Ihre eigene Partei ja durchaus gestürzt, kann man sagen, aber vielleicht kommen wir da nachher.
Können wir gerne drüber sprechen. Dafür sitzen wir zusammen.
Herr Kemmerich, zwischen 2-4% derzeit. Haben Sie sich von den Kollegen im Landtag schon verabschiedet?
Nein, überhaupt nicht. Das sind die Umfragen, die noch sehr viel auf das Europa-Gefühl und das Europawahlergebnis reflektieren. Ich merke, dass jetzt langsam Ende Juli der Fokus auf Thüringen gerichtet wird. Die Leute sind interessiert, was wird ab 1. September in Thüringen und ab 2. September. Wer kann für Thüringen tatsächlich gute Lösungen anbieten? Wir sehen ja Plakate draußen, die vielfältig Bundesthemen oder sogar Weltthemen aufgreifen, Klimakrise, Weltfrieden. Ich glaube, die Leute wollen aber wissen, was kann konkret in Thüringen verbessert werden. In puncto Bildung, puncto Mittelstand, Digitalisierung, das sind die alltäglichen Probleme. Und wir Politiker in Thüringen sollten die auch für Thüringen lösen und das, was in unserer Hand liegt.
Aber wenn man sich Ihre Zahlen ansieht, dann könnte man ja auch denken, na, Sie haben irgendwas richtig falsch gemacht, oder? Und haben Sie sich selbst mal hinterfragt, ob Ihre Strategie wirklich die richtige ist?
Glauben Sie mir, als Unternehmer, der ich seit 34 Jahren aktiv bin, hinterfrage ich jeden Tag mein Handeln, um es dann auch auszurichten auf die Einflüsse, die von außen kommen. Aber hinter den Umfragen liegt immer noch ein Potenzial, was wir als Freie Demokraten und auch was meine Person anbelangt, gesehen wird. 14% der Wähler in Thüringen wollen, dass Thomas Kemmerich dem nächsten Thüringer Landtag angehört. Und mit der Zweitstimme, die Parteistimme, hat jeder in der Hand, auch mehr oder weniger Thomas Kemmerich direkt zu wählen und dafür Sorge zu tragen, dass diese 14% auch tatsächlich in Wählerstimmen sich ummünzen. Das wird nicht 1:1 gelingen, aber ich traue mir zu, die Hälfte dieser 14%, also 7%, zu holen. Damit bin ich schnell wieder in den Korridor, über den wir seit langem diskutieren, 6-8% als Wahlziel zum 1. September. Wir wissen auch, das ist eine Umfrage, die Sie selber in Auftrag gegeben haben, dass die meisten Menschen am 1. September die Entscheidung treffen werden, nämlich 70%. Insofern werde ich auch bis zum letzten Tag in Diskussion, im Austausch mit den Bürger und Bürgerinnen des Freistaats Thüringen darum werben, Thomas Kemmerich als Teil des Parlaments zu erhalten, die Freien Demokraten als Teil des Parlaments zu erhalten. Ich glaube, ein Thüringer Parlament mit den Freien Demokraten ist vielfältiger. Und wir haben bewiesen, als sehr kleine Opposition sehr erfolgreich Politik mitgestalten zu können.
Herr Kammerich, aber wie erklären Sie sich das denn jetzt? Also so schlecht waren Sie, haben wir noch nie abgeschnitten. So, in den letzten, weiß ich gar nicht, seit 2016 oder so mal angeschaut und da waren Sie eigentlich immer stabil zwischen 4% und 5%. Und also wie erklären Sie sich das?
Also vor der Wahl 2019 standen wir auch mal bei 3%. Also wir haben eine ähnliche Ausgangslage wie vor 5 Jahren. Und geht auch nicht darum, das jetzt zu erklären. Nochmals, wir haben neue Player im Markt, wenn man das so mal sagen will, durch neue Parteien, vielfältiger geworden. Aber
ist die Bundespartei, sagen Sie, okay, wegen der Ampel, wegen der Bundespartei?
Ja, das ist ja evident. Das ist die Beurteilung der Ampel. Ich sage auch oft gerne, und auch die Beteiligung der Freien Demokraten an der Ampel, Mühlstein schwer an unseren Umfrageergebnissen hängt, das ist evident, das ist jetzt eine Binsenweisheit. Auch wenn ich sage, auch viele teilen diese Auffassung, gut, dass die FDP auch teilweise in der Ampel mitwirkt. Ich nenne mal die Schuldenbremse, die wäre längst gebrochen, wenn man den Kräften von Sozialdemokraten und Grünen freien Lauf gelassen hätte. Aber sei es drum, viele Entscheidungen der Ampel werden sehr kritisch gesehen. Das fällt auch auf die Umfrageergebnisse der Freien Demokraten in Thüringen zurück. Die Marke FDP hat echte Beulen. Und deshalb ist es eben mit dem Wahlkampf ganz wichtig zu sagen, okay, Thomas Kemmerich ist erkennbar nicht Christian Lindner. Thomas Kemmerich verfolgt einen politisch anderen Ansatz. Und den wollen wir den Thüringern auch präsentieren und dafür werben, dass das im Thüringer Parlament dann auch weiter stattfindet.
Weil Sie vorhin die Zahlen angesprochen haben, wir haben sie uns natürlich auch nochmal angesehen. Und es stimmt, vor der Wahl 2019 standen Sie auch schon mal bei 3%, allerdings nicht im Wahljahr. Im Wahljahr 2019, da waren wirklich die Umfragewerte einmal bei 6 und sonst bei 4 oder 5%. Also die Range war bei Weitem nicht so, wie sie aktuell aussieht, dass Sie wirklich mindestens 3 Prozentpunkte aufholen müssten. Das jetzt einfach nochmal so zur Klarstellung.
Ja, Leute, sehen mich trotzdem gelassen.
Ja,
wir sehen ja die Wahlergebnisse oder die Umfrageergebnisse finden von allen Mitbewerbern, die springen auch mal von Umfrage zu Umfrage um 5-7%. Also ich bin da sehr entspannt und sehr selbstbewusst, dass am Ende der Thüringer genau weiß, was er wählt und was er wählen will.
Wir gönnen Ihnen auch Ihre Gelassenheit, aber ist Teil Ihrer Strategie denn beispielsweise auch, sich wirklich gegen die Bundes-FDP zu positionieren? Und wie sieht es eigentlich aus so mit der Unterstützung der Bundes-FDP? Also Herr Lindner wird ja offensichtlich nicht kommen. Und wenn jemand kommt, dann eventuell Herr Kubicki.
Wir stellen uns nicht gegen die Bundes-FDP, wir stellen uns gegen Entscheidungen der Ampel, die wir für falsch halten. Und das tun wir in aller Vehemenz und aller Deutlichkeit, zu sagen, das sind nicht unsere Entscheidungen. Die FDP Thüringen tickt da anders in puncto Respekt vor dem Mittelstand, vor der Mittelschicht, arbeitende Bevölkerung, Abstand, es muss mehr Reize geben zu arbeiten, weniger Anreize als nicht zu arbeiten. All die Fragen beantworten wir hier anders und damit tut sich natürlich ein Widerspruch aus. Ja, es gibt einen gewissen Bruch zwischen Christian Lindner und Thomas Kemmerich. Das hat mit den Ereignissen aus dem Jahre 2020 zu tun. Die werden wir jetzt auch nicht kitten. Und Wolfgang Kubicki ist immer ein sehr gern gesehener Gast. Wir hoffen, ihn in Thüringen begrüßen zu können. Ansonsten werde ich oft gefragt, wo bleibt die Prominenz aus Berlin? Und da kennen Sie meine Antwort. Ich glaube, in Thüringen zumindest bin ich prominent genug, um das wettzumachen. Und insofern habe ich die Woche 22 Termine in Thüringen, die ich sehr gerne wahrnehme, aber da sehen Sie auch, dass ich das sehr ernsthaft betreibe, tatsächlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Wir stellen fest, an Selbstbewusstsein hat es Ihnen noch nie gemangelt und mangelt es auch weiterhin nicht.
Wir kennen uns ja lange genug, Herr Otto, das hoffe ich beizubehalten.
Wenn man Sie reden hört, wenn man die Plakate anschaut, dann hört man immer wieder viel Kritik an einer grünen Ideologie quasi. Kritik auch an der Ampelregierung kam jetzt auch wieder raus. An Rot-Rot-Grün auch. Gibt es irgendwie was? Es gibt wenig Kritik an die AfD. Würden Sie sagen, Grün ist schlimmer als AfD?
Ich möchte gar nicht immer über diejenigen sprechen, die diese Äußerung machen. Mir geht es um den Politikansatz, der verfolgt wird.
Ja, Sie sprechen ja selber darüber, also Sie machen das ja selber.
Ja, deshalb lassen Sie mich das mal kurz entwickeln. Wenn man gerade Rot-Rot-Grün, die Bilanz nach 10 Jahren Rot-Rot-Grün, nach 10 Jahren Ramelow ist verheerend. In den wirtschaftlichen Rankings sind wir Tabellenletzter. Wir sind bei der Entwicklung der Digitalisierung Tabellenletzter. Das Bildungssystem ist schlechter geworden. 10% der Schüler gehen ohne Abschluss von der Schule. Jede 10. Stunde fällt aus. Laut Lehrerverband fehlen uns 2000 Lehrer in nächster Zeit. Also das muss man kritisieren, gerade als Opposition, und sagen, wir machen das besser ab 2. September. Meine Kritik an grüner Politik ist, dass das Firmament, den Klimaschutz über alles zu stellen, die klimatische Transformation, die geht zu Lasten unseres Wohlstands und der Entwicklung dieses Landes und wird von vielen Menschen als übergriffig gesehen. Und das kann ich nur bestätigen, auch diese kleinen Petitessen, wie viel Eier pro Woche darf man essen, wie viel Gramm Fleisch. Ich will mir nicht diktieren lassen, wie ich zu leben habe. Das wollen viele Thüringer auch nicht. Und ich kritisiere sehr die AfD, die in ihren politischen Antworten extreme Antworten liefert, die oftmals nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und insofern wird es keinerlei Zusammenarbeit geben mit den Vertretern der AfD. Aber sie sprechen Thematiken an, die die Bevölkerung oftmals als ihre Probleme sieht, insbesondere Migration. Wir haben Chaos in der Migration. Wir haben das jetzt die Tage wieder erlebt mit dem Fall des Marokkaners, der ja übrigens immer noch nicht abgeschoben worden ist. Das ist ja jemand anders, was da gerade diskutiert wird. Und wollen die Leute keine Ankündigung mehr haben, keine Pressemitteilung. Wir wollen konkretes Handeln. Und das muss man auch dem Innenminister Mayer vorwerfen, dass eine Pressemitteilung nicht hilft, sondern die Leute wollen sehen, dass es passiert. Ich nehme mal die verstörenden Bilder aus Gera, wo Jugendliche erkennbar mit Migrationshintergrund auf einen anderen Jugendlichen einprügeln. Und da will ich nicht in der Zeitung lesen, geben Sie uns Zeit für die Ermittlung. Es gibt ein Video, das ist also schnell ermittelt. Es muss konkret gehandelt werden. Und wenn es Minderjährige sind, muss ich die Eltern zur Verantwortung ziehen. Das ist das, was ich meine. Und ich rede nur über die Problematiken und Lösungsansätze für den Freistaat. Und dafür suchen wir auch Mehrheiten im Parlament. Und die haben wir, ja, die haben wir auch gefunden zum Thema Windkraft im Wald oder Umnutzung von Waldflächen zu nicht mehr waldgenutzten Flächen. Da hat die AfD zugestimmt, einer sehr guten Idee der Freien Demokraten. Und wenn das passiert, okay, das hätten auch die Linkspartei, die Grünen machen können. Ich verstehe nicht, ich habe gestern ein Unternehmen besucht, die konnten eine Halle nicht bis 8 Meter an den Wald hinanbohren. Da wollte kein Baum gefällt werden, gar nichts. Aber 8 Meter waren dann zu nah am Wald. Gleichzeitig dieselbe Regierung sagt, ich fälle Waldflächen oder nehme auch Kalamitätsflächen und forste sie nicht wieder auf, um Windkraft in den Wald zu bringen. Das findet unsere Ablehnung und dafür kämpfen wir politisch.
Also sowohl Grüne als auch AfD sind Kritik von Ihrer Seite ausgesetzt.
Habe ich auch gesagt, dass ich mit einer Koalition mit Grünen und AfD ausschließe, auch mit den Linksparteien, wovon wir zwei kennen. Was nicht heißt nochmals, dass wir im Parlament in Sachfragen einfach Mehrheiten für die Ideen der Freien Demokraten suchen werden.
Aber seit wann sind Sie eigentlich ein Fan von Minderheitsregierungen?
Wir haben das schon 2019 oftmals diskutiert. Denn wenn der Souverän ein Parlament zusammenwählt, wo die alte Arithmetik in der Farblehre nicht aufgeht, dann halte ich es für besser, eine Regierung zu bilden, die natürlich noch mehr auf die Unterstützung des Parlaments angewiesen ist als eine Mehrheitsregierung. Aber ich habe mir eine interessante Ausstellung in Weimar angeschaut, im Haus der Demokratie. Sieht man den Unterschied zwischen Ebert und Hindenburg in der Geschichte der Weimarer Republik. Was da auch sehr auffällig ist, dass die Weimarer Republik von Anfang an Regierungen hatte, die über die politische Mitte weit hinausragten. Das führte dazu, dass an den rechten und linken Rändern die Extreme sehr schnell gewachsen sind. Und das kennen wir ja seit Mitte der 20er Jahre aus der Zeit, dass die sehr konservativen Leute und die sehr auf der linken Seite stehenden Leute keine politische Heimat mehr gesehen haben in der Regierung. Und dann habe ich lieber eine Regierung, die klar eine Positionierung hat, die vielleicht keine Mehrheit im Parlament hat und sich da halt um Mehrheiten bemühen muss. Es muss, eine Regierung ist die Exekutive, das Parlament ist die Legislative, die muss sich halt um eine Mehrheit bemühen. Und wir haben so bei Frau Merkel gelernt, das Parlament muss so reagieren, wie die Regierung es will. Das ist der falsche Weg. Die Regierung führt aus.
Also nicht nur, dass wir uns möglicherweise jetzt gerade fragen, sind Sie jetzt eher Ebert oder Hindenburg, sondern wir fragen uns natürlich, Sie haben es ja mitbekommen, dass in den vergangenen Jahren eine Minderheitsregierung das Leben hier so schwer hatte, dass viele Entscheidungen blockiert worden sind. Und Sie, okay, in allen Ehren, sagen jetzt, ja, wenn wir über 5% kommen, dann wollen wir gerne eine Deutschlandkoalition schmieden. Dazu müsste die SPD natürlich auch wieder im Landtag vertreten sein, was auch noch nicht so sicher zu sein scheint. Aber Sie sagen, CDU, SPD und Liberale, das würden wir dann als Minderheitskonstrukt versuchen durchzuziehen.
Das muss natürlich mit den gerade genannten abgesprochen werden, aber ich komme noch mal einen Schritt zurück. Ich bin froh, dass manche linksgeführte Entscheidung in Thüringen nicht getroffen worden ist. Die haben wir verhindert. Das mag sehr unbequem gewesen sein für die Ramelow-Regierung, aber für den Freistaat war es gut, dass manche, wie gesagt, aus linker politischer Ecke kommende Entscheidung nicht getroffen worden ist, sondern dass wir mit auch dem Einwirken der Opposition viele Entscheidungen, gerade auch Bildungspolitik, selbstbestimmte Schule, Digitalisierung der Schule, das sind alles Punkte, die Freien Demokraten gesetzt haben. Wir haben im Gesundheitswesen für viele Korrekturen gesucht, weil die Regierung es mit Gesundheitsministerin Werner zum Beispiel so lassen hat, Krankenhausplan zu machen. Also viele Sachen ist gut, dass die Opposition mehr Macht hatte als in der normalen Konstellation. Insofern, ich sehe die 5 Jahre nicht als wenig erfolgreich. Mag anstrengend für die Regierung gewesen sein, aber dann müssen Sie sich fragen, ob Sie gute Politik gemacht haben und nicht, ob das Parlament nur falsch besetzt ist.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es kommt auch darauf an, ob CDU und SPD überhaupt bereit sind zu Gesprächen. 2020 war das nicht der Fall. Denken Sie, da hat sich was geändert?
Ich glaube, die Situation 2020 und die wir nach dem 2. September 2024 dann in Thüringen haben, das ist eine ganz andere. Und wir müssen einfach sehen, was der Souverän sich zusammenwählt und uns als Aufgabe mitgibt. Und dann gilt auch der Satz, der Souverän hat gesprochen. Wir können nicht so lange wählen lassen, bis es uns passt. Wir müssen dann mit dem umgehen, was man vorfindet. Und ich glaube, wir haben jetzt 38 Tage bis zur Wahl. Jetzt will ich auch nicht mehr spekulieren, wer mit wem, sondern wir kämpfen mit unserem politischen Ansatz um eine möglichst große Zustimmung und dann im Parlament um Beteiligung an den Entscheidungen und an der Verantwortung.
Wenn man sich Ihre Werbespots ansieht, gerade Ihre Videos, dann könnte man ja eher denken, Sie bewerben sich um irgendwie Deutschland sucht den Superstar oder irgendeine Filmrolle, weil die so natürlich nicht ganz unprofessionell gemacht sind. Sie sind auch provokativ. Aber die FDP in Thüringen, das ist kämmerig. Und Sie, manchmal hat man echt den Eindruck, Sie sind der größte Fan von sich, oder? Kann das sein?
Darum geht es nicht, ob ich mein Fan bin, sonst geht es darum, ob die Leute draußen Fan von mir sind.
Ja, bislang ja nicht, ich sage nur 2%.
Ja, das ist ja nicht richtig. Sie kennen die Umfrage vom MDR, die ist jetzt vor einem Jahr gestellt worden. Die wird schon noch relativ aktuell sein, also knapp 80% der Thüringer kennen mich.
Man ist Fan, ja genau.
Und 21% haben vor einem Jahr gesagt, der macht einen guten Job als Politiker. Das ist jetzt noch
Aber es färbt nicht auf Ihre Partei ab.
Das ist richtig. Das ist jetzt die Frage der Kampagne, zu sagen, wenn du Kämmerich haben willst, musst du FDP in Thüringen wählen mit der Zweitstimme. Trotz dazu vielleicht hier Haders mit den Entscheidungen der Ampel in Berlin. Aber in Thüringen kriegst du eine andere FDP. Kriegst die FDP von Thomas Kämmerich. Kannst auch, der ein oder andere sagt das mir auch, kann man Herrn Christian Lindner mit ärgern, der da noch eine Rechnung offen hat. Also es ist vielfältig. Aber nochmals, wir entscheiden hier nicht um Weltfrieden, nicht um vielerlei Weltkrisen, die wir natürlich auch von der Haltungsfrage beleuchten müssen. Aber hier geht es konkret um Politikansatz, Thüringen besser zu machen, Bildungssystem zu stärken, Mittelstand zu akzeptieren, Migrationschaos zu ordnen, was wir in Thüringer Hand haben. Und das wissen die Leute sehr genau. Und da werden die Erwägungen, gerade in den letzten Tagen vor der Wahl, wie gesagt, jetzt haben wir noch 5 Wochen, das wird immer intensiver von den Diskussionen. Ich merke das auch, die sich anziehen und die Leute sehr interessiert sind, was ich denn machen kann. Und ja, dann will ich noch mehr Leute tatsächlich zum Fan von Thomas Kämmerich, aber von dem Thomas Kämmerich mit FDP-Logo machen. Denn viele haben ja auch gesagt, warum bist du überhaupt noch in der Partei? Ja, ich bin noch gerne in der FDP, weil ich in der Tradition von Hans-Dietrich Genscher, Walter Scheel, Otto Graf Lambsdorff, Guido Westerwelle stehe und mich da auch nach wie vor sehe und auch die Thüringer FDP da sehe.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wollen Inhalte stark machen. Auf Ihren Plakaten zumindest ist davon wenig zu sehen. Sie werben stattdessen mit einer der größten Regierungskrisen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, mit dem Blumenstraußwurf, würden einige als geschmacklos bezeichnen.
Ich weiß, dass es eine kritisch gesehen wird, aber es gibt genauso viele Menschen, die den Blumenstrauß sehr kritisch sehen und nicht mein Agieren und nicht mein Antreten zur Wahl und letztlich die Annahme der Wahl. Und ich sage auch noch mal ausdrücklich, in jedes Parlament, in das ein Demokrat gewählt wird, hat auch das Recht, doch zu kandidieren. Und das werde ich mir auch weiter herausnehmen, als Thomas Kämmerich für jede verfügbare Möglichkeit, eine Kandidatur zu hinterlegen. Die Inhalte kommen, die stehen auf unserem Programm. Wir haben viele Zugriffe auf unsere Internetseiten. Wir haben ein Programm zusammengeschrieben von 140 Seiten, wo wir sehr konkret ausrollen, was wir für und in Thüringen machen können. Sehr schön. Auf dem Plakat, die Botschaften sollen ja die Aufmerksamkeit auch zu uns lenken und dann diskutieren wir gerne mit den Leuten über unsere Inhalte.
Die Thüringer CDU hat sogar an der Ostsee plakatiert. Sie sind ja auch jemand, der gerne zur See fährt, also an die See fährt. haben Sie auch außerhalb Thüringens Plakate aufgehängt?
Nein, haben wir nicht. Ich weiß, dass viele Thüringer schönen Urlaub verbringen an der Ostsee. Ich selber habe so die wenigen Tage, die ich mal Urlaub hatte, auch tatsächlich auf Rügen verbracht. Aber das haben wir dann nicht gemacht.
Ich habe es versprochen, Inhalte, einer der größten Bausteine, für die Sie werben, ist der Bürokratieabbau. Und dafür wollen Sie regelmäßig Gesetzgebung und Verordnung auf Ihre Notwendigkeit überprüfen. Und Sie fordern, dass für jede neue Vorschrift quasi die Streichung 2 bestehender geschieht. Also für mich hört sich das erstmal nach mehr Bürokratie anstelle von weniger Bürokratie an.
Das wundert mich jetzt. Ich meine, wir können es auch sehr konkret machen. Wir haben jetzt auf der Zielgeraden des Parlaments eine Novellierung des Vergabegesetzes beschlossen. Da gibt es einen Paragraphen 8. Dort steht drin, dass man erklären muss, nochmal ausdrücklich, dass man sich an die Regeln des Vergabegesetzes hält. Da kann ich auch sagen, bevor wir morgens in unser Auto steigen, schicken wir am besten sogar noch einen Fax dann an die Straßenverkehrsbehörde und sagen, heute halte ich mich an die Straßenverkehrsordnung. So unsinnig ist das. Und das kann man einfach wegstreichen. Und da gibt es zahllose Tatbestände in den Thüringer Gesetzen auch, die wir streichen wollen. Arbeitsverbot am Samstag, sehr komplizierte Genehmigungen für Unternehmen, die in der Schicht arbeiten, auch mal für sonntags zu arbeiten. Muss ja auch nicht jeder machen, aber die Hälfte der Arbeitnehmer sagt, okay, wenn es eine gute Zulage gibt, dann arbeite ich auch mal sonntags. Ich nehme also die Gebührensatzung der Städte für eine kleine Sondernutzung einer Fläche vor dem Geschäft. Gibt es tatsächlich Städte, die nehmen dafür 5 Cent pro Jahr, Bearbeitungsgebühren 20 Euro. Und das sind so bürokratische Auswüchse, die man einfach streichen kann. Und das ist das, was ich damit meine. Ich sage ja an anderer Stelle auch, gehe durch den Bürokratie-Dschungel mit der Sense. Das habe ich auch wirklich vor. Und ich bin selber betroffener Unternehmer, als Arbeitgeber, als Unternehmer, als Teilnehmer an Geschäftsleben in der Innenstadt, als Freund der Gastronomie. Also ich weiß, was die Leute belastet und was auch den Spaß am Unternehmertum bremst. Und das merkt man dann noch nachgelagert in der Frage, finde ich einen Nachfolger aus der Familie oder aus der Belegschaft? Und viele sagen zurzeit, nee, die Bürokratie tue ich mir nicht mehr an. Sagt der abgebende Unternehmer, dann schließe ich einfach ab. Und die Generation, die danach folgen könnte, sagt, nee, tue ich mir auch nicht an. Und das wären verheerende Folgen. Ich glaube, wir haben über 20.000 Betriebe in den nächsten 10 Jahren auf eine Nachfolge suchen.
Jetzt haben Sie einige Beispiele schon genannt. Beim Thema Fachkräftegewinnung setzen Sie auch auf Bürokratieabbau und Ihrem Wahlprogramm steht, ich zitiere mal, um den handwerklichen Beruf attraktiv zu gestalten, müssen Hürden abgebaut werden. Ist das mit dem erschöpft, was Sie gerade genannt haben, oder gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, ah, wir müssen da wirklich noch viel, viel besser werden, weil ohne Fachkräfte und ja wahrscheinlich auch, und nicht nur wahrscheinlich, sondern auch eine Fachkräftezuwanderung schaffen wir es ja gar nicht in Thüringen. Ja,
gehen wir mal zur Fachkräftezuwanderung. Ich halte es für völlig widersinnig, tatsächlich den Sprachkurs verbindlich zu machen. Jetzt gibt es ja endlich die Möglichkeit, ihn berufsbegleitend zu machen. Bleibt aber immer noch das Nadelöhr, tatsächlich auch einen Sprachkurs zu bekommen. Ich kenne viele Unternehmen, die sagen, ich habe einen Mitarbeiter aus Syrien bei mir arbeiten. Wenn der jetzt noch 2, 3 Leute aus Syrien dazu bekommt, dann kann er, ich sag mal, so eine Art Vorarbeiter leisten und die mit einarbeiten und auch die Grundfesten der deutschen Sprache lernen. Meistens ja auch einfache Tätigkeiten. Und das ist immer viel zu kompliziert bei der Arbeitsaufnahme. Das führt ja auch dazu, dass wir unheimlich viele Lücken haben. Auf der anderen Seite viele Leute, die arbeiten wollen, aber nicht können, weil unser bürokratischer Dschungel zu hoch ist. Anerkennung von Abschlüssen dauert ewig lange. Das sind Verfahren, da ist ein Flaschenhals im Thüringer Landesverwaltungsamt, das kann man beschleunigen. Und die einfachste Möglichkeit, mal ganz pragmatisch, das wird immer noch mit sehr großem Aufwand von diplomierten Übersetzern übersetzt, die Befähigungsnachweise aus dem Ausland. Unser aller drei Handy kann das auch auslesen. Und dann weiß ich als Unternehmer, okay, der hat mal was mit Elektrotechnik gemacht, der wird nie einen Elektrofacharbeiter deutscher Prägung haben. Aber wenn ich als Unternehmer dann sage, als Elektrounternehmer, ich kann den bei mir brauchen, ich riskiere das, der lässt den ja vorarbeiten, guckt da mehr drauf, als Meister trägt er die Verantwortung, warum soll er nicht einfach sagen kann, du kannst morgen bei mir anfangen. Das meine ich mit pragmatischen Lösungen, um einfach schneller die Fachkräftelücke zu schließen, die wir in Thüringen haben.
Pragmatische Lösungen auch beim Thema vermeintliche Gegensätze zwischen Land und Stadt, die wollen Sie beenden. Und Ihre Partei setzt da auf moderne Mobilitätsangebote wie, steht drin, autonome Fahrzeuge. Also ist Ihr Lösungsansatz quasi zu sagen, selbstfahrende Autos holen die Menschen auf dem Land ab.
Das ist natürlich eine sehr weite Zukunftsvision. Das wird ja erstmal voraussetzen, dass wir wirklich flächendeckend einen wirklichen Korridor von Highspeed-Internet hätten. Das haben wir ja noch lange nicht. Mir geht es erstmal darum, zum Beispiel die Diskussion, die wir um das 49-Euro-Ticket führen. Das ist von vielen Menschen eine als rein städtisch empfundene Diskussion, weil wenn ich in kleineren Gemeinden des Freistaates bin, dann kriege ich als Antwort, ob der Bus für 9,49 Euro oder 99 nicht fährt. Er fährt nicht. Wir haben ja einen Schulbus und das ist der einzige Bus, der aus unserer kleinen Stadt oder Gemeinde heraus reinfährt. Deshalb, ich brauche individuelle Mobilität. Deshalb brauche ich auch ein klares Bekenntnis zum Verbrennermotor, weil auch die Ladekapazitäten oftmals nicht gegeben sind. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute mobil bleiben können, weil sie haben kaum noch Einkaufsmöglichkeiten. Der letzte allgemein praktizierende Arzt oder Ärztin hat geschlossen oder wird demnächst schließen. All das ist ja das Lebensgefühl der Menschen vor Ort auf dem Land. Und das meine ich. Wir können die Probleme nicht nur aus städtischer Brille betrachten, sondern Der überwiegende Teil Thüringens ist ländlich geprägt, deshalb müssen wir uns auch sehr die Landbrille aufsetzen und zu sagen, was hilft denn diesen Menschen, dass die nicht den Eindruck haben, dass Politik an ihnen vorbei gemacht wird, agiert wird und dass dies abgehängt sei. Das ist ja ein Gefühl, was wir treffen auf dem Land.
Unter einer Kemmerich-Regierung, wann würde denn dann das selbstfahrende Auto kommen? Wann können sich die Wählerinnen darauf freuen?
Ich würde mir die hellsten Köpfe heranziehen und sagen, okay, jetzt baut mir mal so ein Probenetz auf. Und die würden mir die Frage beantworten. Das wird sicherlich das Jahrzehnt noch überdauern, aber umso schneller, umso besser. Und wenn wir mit der Einstellung herangegangen wären, wären wir nie auf dem Mond gelandet. Und da bin ich mir sicher, dass wir da 1969 waren. Aber wieder, das machen Fachleute. Und das ist ja auch so ein Problem, dass wir auch diese Regierung, Ramelow, immer gemeint hat, selber schlauer zu sein als die Fachleute. Also ich habe viele Anhörungen gehört oder miterlebt, wo Fachleute gesprochen haben, Tipps gegeben haben. Die Regierung hat komplett das Gegenteil gemacht. Und viele, die mit bei den Anhörungen waren, sagen, brauche ich mir nicht mehr antun. Ich kann versprechen, ich würde auf diese Fachleute hören, auch beim Thema Jagd, beim Thema medizinische Versorgung und das auch versuchen umzusetzen, wenn es plausibel und bezahlbar ist.
Die FDP will auch den Schutzstatus des Wolfs zurückstufen. Er soll ins Jagdrecht aufgenommen werden, wenn wir das richtig verstanden haben. Jetzt gibt es in Thüringen derzeit etwa 10 Wölfe. Das sind also nicht so viele. Sie gucken skeptisch, haben Sie da andere Zahlen?
Ein paar Tage her, dass wir gesehen haben, dass in Gotha zu dem Wolfsrudel, ich glaube, 8 oder 9 junge Wölfe dazugekommen sind.
Also und 18 Wölfe dann mittlerweile.
Gut. Nee, es sind mehr. Ich meine, das ist was ich.
Sagen wir mal 30 Wölfe. Ja, ja. Sind ja immer noch wenig eigentlich. Ja, also haben Sie Angst vor dem Wolf, Herr Kemmerich? Ganz einfach.
Ich glaube, ich bin relativ angstfrei. Nein, mir geht es aber um die Berichte, die ich höre aus den Landwirten, aus den Forstbetrieben, von den Tierrissen, wo jede Nacht etwas vorkommt, Vorkommnisse sind und die große Schäden bei den Weidetierhaltern hervorrufen. Ja, und dafür haben wir die Jägerschaft. Und darum geht es mir. Ich habe eine
sind Sie selber Jäger?
Nein, bin ich nicht. Eine hochkompetente Jägerschaft, die genau das dann nämlich steuern kann, wie die Population sich in den einzelnen Bereichen entwickelt und auch des Wolfes. Da geht es, wenn wir tatsächlich nur die 10 haben, wie Sie sagen, oder meine 18 oder 30, kann trotzdem an einer Stelle zu viel sein.
Ja, es sind ja viele Hybride dabei, ne? Also deswegen, ich würde mal sagen.
Das auch immer, aber das will ich. Wir sprachen gerade über die Kompetenzbereiche der einzelnen Situationen. Um das zu regeln, brauche ich keine politische Entscheidung von Grünen Schreibtisch hier in Erfurt, brauche ich keine Entscheidung von uns dreien, sondern ich brauche die Entscheidung der Jägerschaft, die sagt, okay, hier muss ich regulierend eingreifen, hier entnehme ich Wölfe aus den Waldgebieten, aus dem Leben. Und deshalb, das verbirgt sich in das Jagdrecht aufnehmen, das ist ein bisschen, klar, klingt ein bisschen gestellt, aber ich möchte einfach die Kompetenz an die Stelle geben, wo sie ich am meisten vermute und auch weiß, dass sie da ist, nämlich in der Jägerschaft. Und wenn die Population des Wolfes bedrohlich ist für Mensch oder Weidetiere und Natur damit, dann wird dort eingegriffen und ja, dazu stehen wir.
Themenwechsel. Wie stehen Sie mittlerweile eigentlich zum Mindestlohn? Bis zu seiner Einführung waren Sie ja nicht der größte Freund, freundlich formuliert, sagen wir mal.
Ich bin nach wie vor gegen den gesetzlichen Eingriff in die Gestaltung von Lohnbestandteilen. Und man hat es ja gesehen, der Sprung, den die Ampelregierung auch gemacht hat auf 12 Euro, hat auch viele Probleme nach sich gezogen. Weil es ist nicht die Frage des Einstiegslohns, sondern derjenige, wenn wir jetzt heute diskutieren, wir ja schon teilweise aus Wahlplakaten von 15 Euro. Ich gönne jedem eine gute Bezahlung. Wer aber dann 18 Euro zurzeit verdient, sagt bei einem Lohnsprung in den unteren Klassen, dann will ich auch 2,50 Euro, 3 Euro mehr haben. Und damit zieht sich das ganze Lohngitter hoch. Und schauen wir jetzt mal auf die großen Sprünge beim Lohn. Was hat sie denn dem einzelnen Empfänger von niedrigem Gehalt gebracht? Die Inflation hat alles aufgefressen. Wir treten eine Lohnpreisspirale aus, das merken die Leute auch. Am Ende haben sie nicht mehr im Portemonnaie als verfügbares Einkommen.
Aber die Inflation hat natürlich andere Gründe als jetzt der Mindestlohn. Der Mindestlohn ist ja nicht schuld an der Inflation.
Ja, er ist ein großer Faktor. In dem Wachstum reden Sie mit der Gastronomie. Die sagen, wir haben 3 große Faktoren, Energiepreise, Erzeugerpreise und Lohn. Also das ist schon ein gewaltiger Faktor und der Lohn schlägt ja auf alles ein. Vielleicht bei der Industrie am wenigsten, weil die Lohnbestandteile da am wenigsten sind. Aber bei jeder Dienstleistung haben Sie einen 50-prozentigen Anteil an Lohnkosten. Und was den Leuten mehr helfen würde, wenn man sagen, okay, was wollen wir tun für niedrige Einkommen? Thüringer Möglichkeiten sind begrenzt, aber Sie fragen mich ja, dann sollten wir wirklich die Abgaben und Steuern ist nicht das Problem für niedrige Gehaltsstufen, sondern die Steuern, die zweite Steuer sind die Sozialabgaben. Und ich sage lieber, erlasst oder gebt deutschen Nachlass bei der Abgabe in den Sozialbereich, weil ich halte es immer noch für falsch, dass jemand, der 2.500 Euro brutto verdient, nach Abzügen bei 1.700 landet, um dann zum Amt zu gehen, zu sagen, jetzt muss ich das wieder aufstocken.
Da mag ja was dran sein, aber trotzdem muss natürlich der Lohn erstmal auskömmlich sein. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit mindestens in der Mitte, dass nämlich der Lohn auf jeden Fall angehoben werden muss auch. Also in Thüringen ja gerade, weil wir sind ja nun mal ein Niedriglohnland, eigentlich das Niedriglohnland der Republik. Es gab Landesregierungen, die haben damit noch geworben und wirklich auch Investoren angelockt.
Und 20 Jahre her.
Ja gut, aber darunter leidet Thüringen teilweise immer noch.
Ja klar, aber mit Diskussion, das weiß ich nicht, ob das außen so bekannt ist oder die Diskussion ist, die wir führen. Aber Lohn, klar, muss er auskömmlich sein, aber er muss ja vor allen Dingen auch wertgeschöpft werden. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir die Unternehmen hier auch ansiedeln, hier halten und Möglichkeiten schaffen, dass sie wertschöpfen können, die Löhne auch verdienen. Denn es bringt nichts, wenn wir nur den Lohn erhöhen und am Ende ist die Firma pleite. Also das wissen die Leute auch. Deshalb müssen wir einfach die Produktivität steigern. Wir müssen unsinnige Belastungen von den Unternehmen wegnehmen. Dazu gehört auch wieder Bürokratie. Wenn ich dreimal in der Verwaltung hocken habe, in einem Heizungsbetrieb von 30 Leuten, die unsinnige Formulare ausfüllen, die Lohnsumme fehlt auch, um die auszuzahlen an den fleißigen Heizungsmonteur.
Ja, wenn wir dabei sind, sehen wir, ich meine, das ist in Thüringen jetzt vielleicht nicht der Fall, weil es viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt, aber die Menschen, was sie natürlich wirklich nervt, gerade die Arbeitnehmer, ist, dass der Lohnabstand zwischen, sag ich mal, den leitenden Positionen oftmals im Management und den normalen Arbeitern und Angestellten oftmals sehr weit auseinander gehen.
Das nervt die Leute, aber ich glaube, was die Leute noch mehr nervt, ist der fehlende Abstand zu den Leuten, die anstrengungslos Unterstützung von uns erhalten, also den Bürgergeldempfängern. Die akzeptieren jeden Bürgergeldempfänger, der tatsächlich bedürftig ist, aber wir haben oftmals den Eindruck, dass Leute auch Bürgergeld bekommen, die dort tatsächlich arbeiten könnten. Und ich glaube, das zerreißt die Gesellschaft gerade mehr als die Spitzen.
Das ist ja wirklich ein kleiner Teil.
Das ist kein kleiner Teil. Das wird gerne runtergespielt, aber wir haben 3,9 Millionen Menschen bundesweit im Bürgergeldbezug, die arbeitsfähig sind. Es gibt vielerlei Gründe, dass sie nicht arbeiten können. Kinderbetreuung, Pflege für Angehörige, alles richtig. Aber es gibt auch Leute, die es einfach ausnutzen. Und da ist jeder Einzelne zu viel. Und da wird rauf und runter mit den Zahlen diskutiert. Aber ich habe an anderer Stelle und wiederhole es gerne hier auch nochmal gesagt, wer wirklich arbeitsfähig ist, kann 5 Stunden am Tag tatsächlich der Gesellschaft zurückgeben mit gemeinnütziger Arbeit, mit vielen Dingen, die heute liegen bleiben. Wir kennen das an vielen Stellen, wo wirklich Arbeit nicht gemacht werden kann, weil sie auf keine Kräfte zugreifen können. Ich glaube, das wäre mal ein vernünftiger Ausgleich. Und wie gesagt, wenn persönliche, medizinische oder andere Gründe das nicht zulassen, dann ist das in Ordnung. Aber bei 3,9 Millionen sehe ich ein großes Potenzial an Dingen zu erledigen, die heute nicht erledigt werden.
Im vergangenen Jahr haben Sie die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung hinterfragt und auch dafür geworben, dass man nicht aus der gesamten Ukraine Flüchtlinge aufnimmt. Stehen Sie noch dazu?
Das habe ich nicht nur im vergangenen Jahr getan, das mache ich nach wie vor. Ich will mal gar nicht so auf die Ukraine reflektieren.
Aber das war ja auf die Ukraine. Ich würde gerne auf der Ukraine.
Gut, dann eine Nebenbemerkung hat Kanzler Scholz auch gesagt, wir müssen die europäischen Grenzen zumachen. Ich glaube, das wäre erstmal das Wichtigste, weil das ist das größte Problem, was wir haben, dass Leute nach wie vor ungesteuert und unkontrolliert nach Deutschland einreisen, nach Europa einreisen und wir dann die falschen Anreize setzen, dass sie dann nach Deutschland durchkommen. Zur Ukraine. Wir merken, dass mit dem Schutzstatus, den wir den Ukraine-Flüchtlingen gegeben haben, kurz nach Ausbruch des Krieges, wir nicht alles richtig gemacht haben. Und deshalb muss man auch da, Sie fragten sich eben, ob ich mich hinterfrage, ich hinterfrage auch solche Maßnahmen, müssen wir uns jetzt nach über 2,5 Jahren leider Kriegszustand in der Ukraine, der nach wie vor schrecklich ist, und dem will ich auch gar nicht damit kleinreden, müssen wir fragen, ob die Maßnahmen, die wir vor 2 Jahren beschlossen haben, nach wie vor die richtigen sind. Das ist eine Frage des Schutzstatus, das ist eine Frage, kann ich nicht auch Flüchtlingssituationen aus der Ostukraine in der Westukraine abbilden? Ja, das ist die Frage der Arbeitsaufnahme. Das sind all die Dinge, die man mal diskutieren müssen. Ja, und ich habe gesagt, nicht in der ganzen Ukraine ist tatsächlich Krieg.
Und Sie haben da auf den Westen der Ukraine abgestellt. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass es auch dort russische Luftangriffe gibt, dass es dort eine fehlende Infrastruktur gibt, kein Strom, kein Wasser, eine gestörte Verbindung von Zugverbindungen. Einfach sieht so ein stabiles Land aus.
Es gibt aber auch Ukrainer, die zu Hause in den Urlaub fahren. Also ich war nicht da, deshalb will ich nicht so vermessen sein, jetzt in der letzten Tiefe darüber zu sprechen. Ich kenne die Situation, auch die Sie schildern. Aber ich glaube, wir sollten das wirklich nochmal, es leben 40 Millionen Ukrainer. Und wenn wir jetzt die ganze Ukraine zum Kriegsgebiet erklären, dann sind 40 Millionen auf der Flucht am Ende des Tages. Und das werden wir in Europa nicht stemmen können. Deshalb müssen wir aus vielerlei Dingen auch auf diplomatischen Wege versuchen, dass es auch Schutzzonen in der Ukraine gibt. Wir müssen verhandeln, wir müssen selber stark sein militärisch, wir müssen die militärische Stärke auch aufbauen. Insofern findet das meine Unterstützung. Wir müssen die Souveränität der Ukraine schützen, wir müssen die Menschen schützen. Aber wenn wir das alles nicht in Deutschland schaffen können, wir merken die Überforderung bei Wohnraum, bei Schulen, bei Kitas, bei all diesen Fragen. Und deshalb muss man, und das war ja Ausgangsfrage, man muss hinterfragen, machen wir seit 2,5 Jahren alles richtig? Und da sage ich nein.
Herr Kemmerich, mit Blick auf die Uhr kommen wir jetzt zur finalen Frage und mal wirklich Hand aufs Herz. Sie sind Unternehmer. Haben Sie in Ihrer Firma schon gesagt, ab Herbst bzw. spätestens im Frühjahr 2025 könnt ihr wieder vermehrt mit mir rechnen? Also auf gut Deutsch, was machen Sie nach der Landtagswahl?
Nach der Landtagswahl werde ich dem Landeswahlleiter erklären, dass ich das Mandat annehme und werde mich weiter um Politik kümmern. Es gibt keinen Plan B, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das, was wir dem Thüringer anbieten, erfolgreich sein wird.
Gut, vielen Dank, Herr Kemmerich.
Vielen Dank.
Ich danke.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops at DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.